Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und wir fahren heute fort mit den Filmen der Indiana Jones Filmreihe. Wir haben in der letzten Ausgabe in die ersten beiden Filme, in die ersten beiden Ableger reingehört, Indiana Jones bzw. Raiders of the Lost Ark und der zweite hieß dann Indiana Jones and the Temple of Doom und ja, damit war eine weitere ikonische Figur in dem modernen Hollywood der 70er, 80er Jahre verankert für das eben maßgeblich zwei Menschen verantwortlich waren, nämlich George Lucas und Steven Spielberg. George Lucas seines Zeichens als Erfinder von Star Wars in die Geschichte eingegangen. Und Steven Spielberg ebenfalls ein zu diesem Zeitpunkt schon legendärer Filmemacher und diese beiden haben sich zusammengetan und also die Indiana Jones Trilogie, die es ursprünglich gewesen ist, produziert und inszeniert. Und weil eben die anderen beiden Filme so enorm erfolgreich waren, ist es dann tatsächlich passiert, dass es noch einen dritten Film geben sollte. Und wir schauen mal ganz kurz ein bisschen auf die Jahreszahlen. Wie gesagt, 1981 ist damals der erste erschienen, 1984 dann der zweite Film. Und dann eigentlich den Regeln der Fortsetzung folgend hätte 1987 dann ein neuer Teil erscheinen sollen. Das ist allerdings nicht geschehen, denn es hat ganze 5 Jahre gedauert, bis der dritte Indiana Jones Film in die Kinos kommen sollte. Und das war, wie sich herausstellte, eine sehr schlaue Idee, denn die Fans waren regelrecht ausgehungert nach Indiana Jones. Und diese 5 Jahre, die da oder diese 2 Jahre, die es länger mehr gedauert hat, als es hätte dauern sollen, hat den Hype um diesen dritten Film sehr, sehr nach oben geschraubt. Das hat, das muss man allerdings auch sagen, nichts mit den Ausmaßen zu tun, die das heute annimmt. Wenn ein Film gehypt wird, dann ist er ja allgegenwärtig und das liegt natürlich auch am Internet, dass es 1989 so in dieser Form einfach noch nicht gab und die Art des Marketings war da auch noch recht limitiert im Vergleich zu heute. Aber wie dem auch sei, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug kam 1989 heraus und es war noch einmal das gleiche Team wie bei den anderen beiden Filmen. George Lucas hat produziert, Steven Spielberg hat direktiert oder regiert. Und John Williams hat komponiert. In den Hauptrollen waren hier unter anderem Harrison Ford als Indiana Jones, Sean Connery als Henry Jones Senior, der Vater von Indiana Jones und River Phoenix als junger Indiana Jones. Und allein, dass man diese drei absolut hochkarätigen Schauspieler im Grunde mit dieser Rolle besetzen konnte, das ist schon ein Zeichen für, glaube ich, die Besonderheit dieses Films. Wir fangen mal an, ein bisschen in der Story rumzuwühlen. Der Film fängt an und zwar in der Vergangenheit, also viele, viele Jahre bevor Raiders of the Lost Ark spielt. Wir sind in der Wüste von Arizona, in der Nähe der Roten Felsen da irgendwo in der Gegend und eine Gruppe von Pfadfindern geht auf Höhlenforschertour. Und dieser Gruppe gehört unter anderem der sehr junge Indiana Jones an. Und weil er eben so ein findiger, schon cooler Typ war, selbst in diesem Alter, entdeckt er, geht er auch abseits der geplanten Wege, erforscht er die Höhle und entdeckt einen Raum, den sie noch nicht kannten. Und in diesem Raum sieht er eine Gruppe von Männern, die da irgendwas ausgraben. Und er ist sich ziemlich sicher, dass das keine offiziellen Ausgrabungen sind. Die sehen so ein bisschen Gangster-Schurkenmäßig aus. Und sie buddeln eine Kiste aus und darin ist ein Kreuz, ein Artefakt, ein altes Stück. Und Indiana Jones erkennt das sofort und sagt, ey, das ist das Kreuz von weiß ich doch nicht wem. Und das gehört in ein Museum und die sehen mir nicht aus wie Museumswächter. Und deswegen klaut er das Kreuz und haut ab. Und das finden die Gangster gar nicht cool und folgen ihnen. Und es gibt eine wirklich legendäre Verfolgungsjagd auf Pferd, zu Pferd und zu LKW und schließlich in einem Zug, in einer Eisenbahn. Es ist auch noch ein Zirkuszug. Das heißt, der ist voll mit wilden Tieren. Da ist ein Löwe, da sind Schlangen, da ist ein Nashorn und so weiter. Und mit all diesen Viechern hat der junge Indiana Jones dann auch noch zu kämpfen. Und man sieht lauter so lustige Sachen, wie zum Beispiel, woher kommt seine Schlangenphobie? Er fällt in eine riesige Kiste voll mit Schlangen. Deswegen hat er danach Angst vor Schlangen. In dem Wagen mit dem Löwen wird er angegriffen und verteidigt sich mit einer Peitsche. So bekommt Indiana Jones seine Peitsche und wir sehen auch gleich noch, warum er am Kinn so eine kleine Narbe hat. Und am Ende dieser Szene sehen wir auch noch, wo Indiana Jones seinen Hut her hat. Also im Grunde all das, was wir in zum Beispiel Marvel-Filmen, in Origin-Filmen immer wieder kritisieren, wenn also auf plumpeste Art und Weise irgendwelche Fanservice-Momente geschaffen werden, all das findet in diesem Film statt, aber da ist es irgendwie cool. Ich glaube, es könnte daran gelegen haben, dass erstens Indiana Jones einfach viel, viel cooler ist als sämtliche Marvel-Helden und weil das das erste Mal war, dass wir das so sehen. Und man kann hier auf jeden Fall sagen, River Phoenix hat hier einen sehr beeindruckenden, kurzen, aber sehr beeindruckenden Auftritt und man merkt einfach, dass der wirklich ein guter Schauspieler gewesen ist, ist ja dann wenige Jahre später tragischsterweise an einer Überdosis verstorben. Es kommt ein Schnitt und wir sind in unserer Gegenwart und sehen den aktuell in dem Alterszustand, in dem Harrison Ford 1989 eben war, den aktuellen Indiana Jones. Und der ist wieder mal in seiner Universität und wird da belagert von Studierenden, weil er so lange nicht da war. Und dann wird er aufgegriffen von zwei Anzugleuten und die bringen ihn zu einem Kunstsammler, Kunstmäzen namens Donovan. Und der sagt ihm, hey, ich habe hier eine alte Steintafel gefunden, die ist aber nur zur Hälfte da. Und die Hinweise darauf ergeben eine Spur. Es geht um den Heiligen Gral und dein Vater war doch immer der Experte in Sachen, der war doch der Mensch, der sich ganz toll auskannte mit dem Heiligen Gral. Und Indiana Jones stellt fest, sein Vater ist verschwunden, offensichtlich entführt, denn in seiner Wohnung ist Chaos und alles ist durchwühlt und sein Vater ist weg. Und begibt er sich dann auf die Reise nach Venedig, denn dort wurde Henry Jones Senior das letzte Mal gesehen. Und dort trifft er auf Elsa Schneider, eine berühmte Wissenschaftlerin, eine Forscherin, eine Archäologin. Ach, egal. Also es geht über weite Strecken. Ich muss hier nicht zu viel erzählen. Am Ende geht's irgendwie um den Heiligen Gral. Es gibt eine große Schlacht in einer Wüste. Wir begegnen den Nazis, wie sie Bücher verbrennen. Und Adolf Hitler ist mit dabei und ein Luftschiff und so weiter. Also es ist wieder sehr, sehr viel drin und es ist extrem unterhaltsam und der große Clou in diesem Film ist tatsächlich natürlich das Zusammenspiel von Sean Connery und Harrison Ford, die hier auf wirklich sehr, sehr schöne, charmante Art und Weise eine Vater-Sohn-Dynamik hier an den Tag legen, die man ja selten so gesehen hat. Und das fand ich toll und das finde ich nach wie vor toll und das finden viele Leute so toll, dass sie der Meinung sind, der dritte Indiana Jones und der letzte Kreuzzug sei der beste der ganzen Reihe. Und wir kommen kurz zur Musik, die ist von John Williams natürlich und er hat hier wieder etwas sehr Schönes gemacht, das was er oft tut in dritten Teilen, denn er baut alles zusammen, was er in den vorigen beiden Teilen so an musikalischen Themen mit hat einfließen lassen. Das heißt, wir haben das klassische Indie-Theme, wir haben das Raiders-Theme, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt ein neues Thema, nämlich das Grals-Thema, das ist wirklich sehr erhaben und sehr schön, auch eine sehr schöne Melodie, das taucht immer wieder auf und es gibt natürlich das Henry Jones, das Fathers-Theme und das baut der dann leitmotivmäßig alles so richtig schön zusammen. Ein stark kommentierender Stil. Auch hier wieder, wenn man die Musik hört und den Film mal gesehen hat, dann kommen einem die Bilder im Kopf sofort wieder hoch und man erlebt das sozusagen auf diese Weise. Also alles, was in den ersten beiden Indiana Jones Filmen toll war, ist hier in diesem dritten Teil auch wieder toll oder sogar noch toller und führt diese ganze Geschichte zu einem wirklich, wirklich tollen Abschluss, also Fans sind total selig gewesen und alle Beteiligten, inklusive Steven Spielberg, Harrison Ford, der hier auch immer noch damit kokettiert hat, dass er eigentlich keinen Bock hatte auf diese Rolle, aber es gibt Momente, da sieht man, dass er durchaus Spaß hatte und dass er es schon auch irgendwie wichtig für ihn ist. Genauso wie George Lucas, der Dauergrießkram, auch der war dann einfach sehr happy und es war einfach ein guter, guter Abschluss. Und ich erwähne das deshalb, weil wir natürlich heute wissen, dass es kein Abschluss war und darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal hören wir rein in den Soundtrack zu Indiana Jones and the Last Crusade aus dem Jahr 1989, komponiert von John Williams.
Thank you. Thank you. Musik her. Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Oh.
Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute Soundtracks aus Indiana Jones, haben gerade in den Soundtrack zum wahrscheinlich besten Film der ganzen Reihe reingehört, in den Soundtrack zu Indiana Jones und der letzte Kreuzzug aus dem Jahr 1989. Und ich habe es eben schon gesagt, danach war die Reihe eigentlich beendet. Es war ein sehr, sehr guter und sehr seliger Abschluss der ganzen Geschichte. Und es folgten dann in den 90ern gab es kurze Zeit eine Serie, die mit einigem Erfolg in verschiedenen Ländern im Fernsehen lief. Die Abenteuer des jungen Indiana Jones oder Young Indy oder irgendwas, so ist das. Darüber werden wir dann in der nächsten Ausgabe ein bisschen ausführlicher sprechen und vor allem auch mal reinhören. Aber im Kino gab es im Grunde nichts Neues zum Thema Indiana Jones. Videospiele hat es noch gegeben von LucasArts. Das war damals die Videospielfirma von George Lucas, oder sie hieß erst Lucasfilm Games und dann hieß sie LucasArts und jetzt heißt die Marke übrigens, die jetzt wiederbelebt wurde, auch wieder Lucasfilm Games, und damals war das immer so eine Mischung und die haben, ich glaube, da gab es zwei Indie-Games, einmal die Videospielvariante von Der letzte Kreuzzug und danach gab es The Fate of Atlantis und das war im Grunde eine neue Geschichte als Videospiel, so als Point and Click, so ein bisschen Monkey Island Style war das alles und sehr, sehr cool, sehr charmant, tolle Rätsel, tolle Geschichte und es hat sich, dieses Spiel hat sich angefühlt wie ein vollwertiger vierter Teil. Man konnte sich richtig gut vorstellen, wie das als Film funktioniert. Aber es sollte keinen vierten Teil geben, zumindest sehr, sehr lange nicht, und fast 20 Jahre nachdem der dritte Teil in den Kinos erschienen ist, sollte es einen vierten Teil dann geben. 2008 kam Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Ich fand den Namen damals ehrlich gesagt irgendwie doof, weil sich das hörte sich so kompliziert an. Das Königreich des Kristallschädels. Warum nicht einfach Indiana Jones und der Kristallschädel? So einfach wie die Titel in vorigen Teilen auch waren, aber egal. Und es gab im Vorfeld ziemlich viel Aufregung um diesen Film, denn natürlich war die ganze Welt, die ganze Filmwelt, aber auch alle anderen waren sehr gespannt auf diesen neuen Film. Und es gab Leaks, es gab Details, die davor schon veröffentlicht wurden. Es gab ein Interview von einem Statisten, der bei einer wichtigen Szene mitgespielt hat und der danach nichts Besseres zu tun hatte, als in einem Zeitungsinterview zu erzählen, was er da erlebt und gemacht hat und was da gedreht wurde. Und das fanden George Lucas und Steven Spielberg nicht gut. Und dann wurde dann nochmal nachgedreht, um diese Szene nicht mehr drin zu... Also es war viel Aufregung und man hat sich natürlich gefragt, was passiert, worum geht's und wie wird dieser Film? Eigentlich, guck mal, Harrison Ford spielt nochmal Indiana Jones und wir haben damals schon gedacht, Mann, ist der alt. Ob der das nochmal so gut hinkriegt? Also ich weiß nicht. Naja, also es gab im Vorfeld genug Hype und genug Skepsis und dann kam dieser Film raus und ich sage auch gleich schon mal vorweg, irgendwie haben sich die Indiana Jones Fans viele Jahre geeinigt, insgeheim geeinigt, stillschweigend geeinigt, über diesen Film nicht zu reden, dass dieser vierte Film nicht existierte. Bis es den fünften gab. Darüber reden wir in der nächsten Woche dann. Aber seit der fünfte Film erschienen ist, finden sehr viele, mich eingeschlossen übrigens, den vierten gar nicht mehr so schlimm. Und man muss auch wirklich sagen, so richtig schlimm ist er auch nicht. Er ist einfach nur nicht mehr so gut und so dynamisch und so tight, wie man so schön sagt, wie die anderen drei Teile. Aber an sich sind die einzelnen Versatzstücke und die Elemente in diesem Film sind eigentlich cool. Bis auf ein paar Ausnahmen, über die man natürlich streiten kann. Aber ja, wir fangen erstmal ganz kurz an mit der Story. Also wir sind irgendwie jetzt in den 50ern in den USA. Wir sind irgendwo in der Wüste unterwegs. Ein Korso von Militärfahrzeugen ist auf dem Weg zu einer Basis, die in der Wüste liegt, eine offensichtlich geheime Basis, da stehen überall Restricted-Schilder und so. Und die Wachleute dort sagen auch, hey, wer seid ihr denn? Ihr könnt jetzt hier nicht rein. Und die Wachleute werden prompt abgeknallt und überwältigt. Und man stellt relativ schnell fest, das sind gar keine amerikanischen Soldaten, die da in diese Basis eindringen, sondern russische Soldaten. Und die haben Indiana Jones gefangen. Denn die Kommandeurin, übrigens gespielt von Kate Blanchett, die man eigentlich gar nicht erkennt, weil sie eine ganz krasse Frisur hat und auch einen schweren Akzent, einen schweren russischen Akzent hat und man merkt gar nicht gleich, dass das Kate Blanchett ist. Wie auch immer, die möchte in dieser Geheimbasis etwas finden, denn das ist dieses Lager, das man am Ende von Teil 1 sieht. Da geht es ja um die Bundeslade und da geht es auch darum, was passiert mit dieser Bundeslade, die ist viel zu gefährlich, als sie in irgendeine Kiste zu stecken. Und das ist das, was man am Ende sieht, dieses Lager mit den ganzen tausenden Kisten. Und in dieses Lager geht es jetzt also am Anfang vom vierten Teil, was ich damals irgendwie ganz nett fand, um da so ein bisschen eine Klammer zu schließen. Fand ich cool. Und Indiana Jones soll nun, weil er so ein Experte ist, für die russische Kommandeurin ein besonderes Artefakt finden. Denn es gibt wohl irgendwo eine Kiste, in der skelettierte Überreste liegen, die aus einem besonderen Kristall sind. Und dieser Kristall hat eine sehr besondere Wirkung, sowohl auf die Magnetfelder in der Umgebung, als auch auf die Psyche der Menschen. Und Indiana Jones hilft ihnen sozusagen, dieses Ding zu finden. Er hat gar keine Wahl, er wird gezwungen. Und im Laufe dieser Aktion flieht er dann aber sehr spektakulär. Und das Detail, wodurch er flieht und wie er überlebt, das ist das, worüber sich die Fans seit jeher extrem streiten, über das ich jetzt aber gar nicht so reden will, weil ich fand es am Ende gar nicht so blöd, aber okay. Wie dem auch sei, nachdem er dieser ganzen Geschichte entkommen ist, macht er sich dann auf den Weg, dieser russischen Kommandeurin zu folgen, die natürlich irgendwo am Amazonas jetzt ist, und es führt die Spur zu einem ehemaligen Kollegen von ihm, und zu einer alten Bekannten, nämlich Marion aus dem ersten Teil, taucht wieder auf. Und wir begegnen noch einem jungen Mann, gespielt von Shia LaBeouf. Auch das ist ein Streitthema übrigens, dieser Schauspieler und seine Rolle. Und ich persönlich finde das in dem Film alles auch gar nicht so schlimm. Ich finde das durchaus okay, was Shia LaBeouf macht und auch wie er die Rolle spielt und auch die Rolle selbst, finde ich in Ordnung. Und es wird auch nicht zu sehr plakativ breitgetreten, aber ganz offensichtlich ist dieser Matt der Sohn von Marion und Indiana Jones. Und weil man ja gemerkt hat, im dritten Teil funktioniert das mit dieser Vater-Sohn-Dynamik so gut, hat man das eben einfach jetzt hier nochmal reingebaut. Ich finde, es hat nicht dieselbe Wirkung, aber man merkt den Gedanken und ich finde, es funktioniert gut genug, um diesen Film zu schauen. Wird dieser Film mein Lieblingsfilm werden? Das ganz sicher nicht und auch ganz sicher nicht der Lieblings-Indiana-Jones-Film. Es war damals der erste Indiana-Jones-Film, den ich im Kino sehen konnte, weil für die anderen war ich natürlich noch viel zu jung. Und das war schon schön, dieses Erlebnis. Und ich glaube, ich war auch in der Mitternachtspremiere, saß also mit diesen ganzen Leuten da, ganz aufgeregt da, die alle das erste Mal diesen Film sehen. Und das war für mich auch schön. Das war ein schönes Erlebnis und es fiel mir ein bisschen schwer, im Nachhinein zu sagen, oh, der war aber jetzt scheiße und so. Das wollte ich immer gar nicht, obwohl ich natürlich die Kritikpunkte und die Issues, die dieser Film hat, durchaus auch sehe, aber ich finde es okay. Wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull, und der stammt auch wieder von John Williams, und es ist im Grunde ein Best of Indiana Jones. Wir haben die Möglichkeiten gehabt, wirklich nahezu alle Motive mit einbauen zu können. Das klassische Raiders-Theme ist mit drin, das Marion-Theme, was mit zu den schönsten Melodien gehört, die John Williams überhaupt jemals komponiert hat. Es gibt natürlich was Neues, neue Motive, und ich finde den Soundtrack zu diesem Film wirklich total rund und total gelungen. Und wir hören jetzt mal rein. Wie gesagt, der Soundtrack zu Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels aus dem Jahr 2008, komponiert von John Williams.
Thank you. We'll be right back.
Und das soll es gewesen sein mit Soundtrack für diese Ausgabe. Wir haben heute weitergehört in der Indiana Jones Filmreihe, haben in die Teile 3 und 4, also Last Crusade und Kingdom of Crystal Skull reingehört. Und wie gesagt, man merkt schon einen großen Unterschied zwischen Teil 3 und 4, was so die Erwartungen, auch die Qualitäten angeht. Und man ist versucht zu sagen, ja, der vierte, der ist nicht mehr so gut wie die anderen drei. Und ich würde sagen, das stimmt auch irgendwie. Was aber, wie ich finde, in allen vier Filmen über jeden Zweifel erhaben ist und bleibt, ist die Musik von John Williams. Und um die geht's ja hier irgendwie auch, denn das ist ja eine Soundtrack-Sendung. In der nächsten Ausgabe geht es weiter, denn sie konnten es nicht lassen. Es musste einen fünften Film geben. Und oh Mann, also ich weiß noch nicht genau, wie ich das über die Bühne kriegen soll, aber der war nun dann wirklich nicht mehr toll. Und darüber rede ich dann sehr ausführlich in der nächsten Ausgabe. Und dann zum Abschluss hören wir dann auch nochmal in den Soundtrack zu der Serie rein. Wie gesagt, es gab eine Serie, die Abenteuer des jungen Indiana Jones hieß die, die ich nie wirklich geguckt habe, aber es gibt auch da Filmmusik und da hören wir in der nächsten Ausgabe dann rein. Bis dahin danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.